Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Technikwürze. Heute mit dem Thema Druck Style Sheets Total. Und hier im virtuellen Skype-Studio für euch am Mikrofon sind der Sascha Postner und
der Peter Hausen. Hallo.
Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast. Von und mit David Maciejewski, Nadja Müller, Sascha Postner und Daniel Jagdzent.
Ja, schön, dass ihr alle wieder am Gerät seid und uns lauscht, während wir heute über die Grundlagen von Druckstyle-Sheets sprechen. Mit diesem Titel findet sich auch ein interessanter Artikel im Netz, und zwar von Peter. Peter, herzlich willkommen in der Technikwürze.
Hallo Sascha, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, lustigerweise, als ich mich mit meiner eigenen Webseite und der Optimierung für Druckstyle-Sheets auseinandergesetzt habe, bin ich über deinen Artikel gestoßen, und wir hatten ja kurz darauf auch dann Kontakt bezüglich dieser Technikwürze-Folge. Du hast dich damit also schon ein bisschen intensiver auseinandergesetzt?
Ja, quasi. Also das war bei mir ähnlich, wie ich hier die Seite aufgesetzt habe. Peter Wozek wollte ich auch eine relativ schöne Druckversion haben und habe mich dann auf die Suche begeben und bei der Gelegenheit dann gesagt, okay, jetzt hast du schon so viel zusammen recherchiert, dann kannst du auch eigentlich einen Artikel draus machen.
Ja, klasse. Ja, genau, er ist auch recht interessant zu lesen, und du hattest ja irgendwie auch versprochen, dass du da noch eine aktualisierte Variante dann online stellen wirst die Tage.
Genau, also wenn es klappt, Montag, also sprich mit dem mit der Veröffentlichung der Sendung, sollte dann auch der Artikel aktualisiert sein.
Ja, das ist das schön. Nichtsdestotrotz ist er ja so schon nicht nur gut lesbar, sondern auch inhaltlich ganz interessant. Also vielleicht sollten wir ganz kurz erklären, worüber wir überhaupt reden, wenn wir von Print- oder Druckstyle-Sheets sprechen. Also jeder, der sich so mit Webstandards auseinandersetzt und CSS intensiv benutzt, um seine Webseiten zu stylen, der hat wahrscheinlich schon mal mitbekommen, dass es sogenannte Mediatypen gibt, die man bei der Einbindung der Stylesheets nutzen kann, um halt eben nur für bestimmte Mediatypen die Stylesheets zu verwenden.
Genau.
Und wir sprechen quasi darüber, dass man das für das Medium Drucker oder Print, wie es dann in Englisch so schön heißt, ebenfalls machen kann und so quasi seine Webseite fürs Ausdrucken komplett anders gestalten kann, als es für die Bildschirmdarstellung ist.
Ja, das ist im Prinzip eigentlich korrekt. Also man kann da, ich sag mal, das Unnötige entfernen und das, was man eigentlich nur dann aufs Papier bringen will oder möchte, auch dann über diese Druckstyle-Sheets dann auch tatsächlich dann ja für den Ausdruck dann auch optimiert bereitstellen.
Genau. Ja. Vielleicht verlieren wir ganz kurz nochmal ein Wort zu den Mediatypen im Allgemeinen. Also wenn man nach CSS-Mediatypen oder solchen Sachen im Internet sucht, dann findet man da eine ganze Handvoll. Ich muss zugeben, dass ich jetzt nicht geschafft habe, herauszufinden, was jetzt wirklich alles tatsächlich unterstützt wird. Und bei der W3C, also beim World Wide Web Konsortium, ist auch zu lesen, dass quasi sich da in naher Zukunft wohl noch viel ändert. Nicht zuletzt, weil ja ständig neue Geräte auf den Markt kommen.
Ja.
Also im Großen und Ganzen kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass die anderen Sachen, es gibt halt zum Beispiel Screen, ganz klar, für Computerbildschirme, es gibt Print zum Ausdrucken, Projection für Projektoren oder solche Dinge, also Beamer, Handheld, dann gibt's Braille für Braillegeräte, diese genau, quasi der Blindenmonitor, ne, der
wo diese kleinen Löffel rauskommen.
Genau, das ich habe. Lustigerweise auf dem Barcamp in Essen, im Barcamp Ruhr, hatte jemand so ein Braille-Gerät mit. Das war ganz interessant, das mal zu sehen, zumal er uns dann auch erzählt hat, wie teuer das ist. Und das war
also ein Schweineteuer. Also ich habe da auch mal auf, das war glaube ich auf der EFA-Tagung in Gelsenkirchen, Da sagt da auch einer so, die Dinger wären sowas von unverschämt teuer, da wäre, ich sag mal, so ein Screenreader wie Jaws eigentlich schon preiswert im Vergleich dazu.
Ja. Ja, genau, also diese Variante, die hatte irgendwie nur 40 Zeichen, war dann allerdings auch schon so Deluxe mit Bluetooth-Anbindung und die kostete mal eben 7.500 Euro. Ich dachte, ja, was war mal günstig.
Genau. Hin. Media Markt, mal gucken.
Ja. Naja, also man kann zum Beispiel davon ausgehen, dass sowas wie Braille, der Braille Media Type oder auch der, da gibt es auch Aural für Sprachsynthesizer, dass die quasi dann wahrscheinlich von bestimmten Browsern wie Jaws oder so unterstützt werden. Aber so eine richtige, also es scheint halt nicht ganz so etabliert zu sein, während man von, also bei Screen und Print, also sicher sein kann, dass es unterstützt wird. Und Handheld habe ich halt tatsächlich auch schon genutzt und das hat auch funktioniert.
Ja, ich kenne eigentlich auch gut, also wirklich geläufig Screen für die Bildschirmausgabe, Print für den Druckbereich und Handheld, aber alles andere wie Oral oder Braille, solche Dinger. Oh, nee, also ich jetzt auch spontan keine Webseite ein, wo ich sagen könnte, okay, hier ist der Mediatyp Braille oder Aural verwendet worden. Also da müsste man wirklich anfangen zu recherchieren halt. Also vielleicht irgendjemand von den Zuhörern fällt was spontan ein, da kann es ja in die Kommentare reinschreiben, aber so an sich jetzt von mir, von meiner Seite, obwohl ich mich auch immer wieder gelegentlich mit dem Thema Accessibility beschäftige, aber nö. Leider kein Beispiel ein, leider nicht.
Einbinden kann man diese Dinger dann halt auf unterschiedliche Ebene, je nachdem halt auch, wie man seine Style-Sheets einbindet. Da wollen wir jetzt aber, glaube ich, also da sollten wir jetzt nicht ganz so intensiv drauf eingehen, wo da die Schwierigkeiten und die Unterstützung sind. Also es gibt halt die Möglichkeit quasi, wenn man die externe Datei einbindet im Head des HTML-Dokuments, da quasi eben Media auszuzeichnen oder halt zum Beispiel über die Add-Media-Regel einzelne CSS-Regeln dann in der Datei erst in einem bestimmten Medium zuzuordnen. Ja. Aber das wird jetzt einfach auch zu weit führen.
Ja, also da kann man schon fast eine Sendung von machen. Also ich hatte noch vor der Sendung mal kurz recherchiert und der Jens Meyert, also er plädiert, würde ich mal sagen, für die elegante Lösung, das über die Add-Media-Regel zu machen, eine CSS-Datei und die verschiedenen Bereichen halt über diese Add-Media-Regel anzusprechen, also für Screen, halt das für die Bildschirmausgabe, für Print, für den Printbereich. Argumentiert vor dem Hintergrund der Serveranfragen, dass wenn man mehrere Style-Sheet-Dateien in den Head-Bereich einfügen würde, dass die Serveranfrage natürlich dadurch höher wäre und eine Style-Sheet-Datei würde das Ganze schlanker, eleganter machen und nach seiner Meinung auch wäre es die beste Lösung halt. Deswegen also kann man da im Endeffekt, sag ich, sollte das jeder so machen, wie er es vielleicht für am besten hält, wobei ich mittlerweile selber zu dem Weg tendiere, das alles mit einer CSS-Datei abzufrühstücken,
anstatt. Das ist auf jeden Fall sehr löblich. Bei mir ist es eher so, dass ich einfach nicht Disziplin habe, um das durchzuziehen. Also ich habe das bei meiner eigenen Seite gemerkt, dass ich, also die Druck-CSS-Datei, die doch einiges brauchte, also dass ich dann hinterher wenn das jetzt in einer CSS-Datei machen würde, doch irgendwie die einzelnen Sachen wiederzufinden und dann ständig irgendwie bestimmte Regeln dann doch zu überschreiben oder also nochmal genau zu checken, welche Regel jetzt da die dominantere ist. Ich habe das halt mit zwei Dateien gelöst, aber im Endeffekt ist es wahrscheinlich wirklich auch eine Frage des persönlichen Geschmacks.
Ja, würde ich auch sagen. Also deswegen, oder halt des persönlichen Könnens oder wie weit man da auch mittlerweile schon, sag mal, routiniert ist. Deswegen, also ich gehe mittlerweile diesen Weg. Klar, muss da auch ab und zu mal noch ein bisschen Kopf kratzen und wundere mich, ja, warum funktioniert das jetzt nicht und bin dann da am Suchen halt. Aber ich gehe mittlerweile diesen Weg, das heißt, mit einer CSS-Datei sozusagen fertig zu machen.
Okay, dann kommen wir mal darauf, was wir genau mit dieser einen CSS-Datei fertig machen.
Ja.
Also zunächst einmal, also gibt es natürlich ein paar Sachen, die man, wenn man das Ganze optimiert für die Druckausgabe, ausblenden kann. Also ich sag mal, ich zum Beispiel habe bei mir die Navigation ausgeblendet und Ja, also ich habe jetzt mittlerweile keine Werbeanzeigen mehr auf der Seite drauf, aber man kann halt natürlich auch so Google-Anzeigen und solches Gedönse halt ausblenden. Das macht natürlich schon mal relativ viel Sinn, also möglicherweise irgendwelche Footer, wo ein Impressum-Link drauf ist oder solche Sachen.
Ja, also ich bin da, also wie gesagt, Navigation muss nicht unbedingt in die Printausgabe rein. Okay, wenn man, ich sag mal, jetzt eine kleine Seite hat, wie zum Beispiel ein Blog, oder vielleicht in der Hauptseite.
Lass mich dich kurz unterbrechen, weil du bist so gut wie gar nicht mehr verständlich hier im Skype gerade. Das ist etwas unangenehm.
Diese technische Störung wurde Ihnen präsentiert von Skype.
Da bin ich wieder.
So, jetzt klingt es auch gleich viel besser. Okay. Gut, dann waren wir gerade da stehen geblieben, wie genau Ausblenderei. Also du sagtest, wenn es komplexer wird, was Flyouts angeht und so.
Kann man das wirklich ausblenden halt? Also wie gesagt, große Portalseiten haben ja dann doch relativ umfangreiche Menüs und da würde ich auf jeden Fall sagen, dass man das ausblenden kann. Bei kleineren Seiten, Blogs oder sowas, kann man es überlegen, muss es, man kann es nicht, aber ich würde es auch bei kleinen Seiten einfach ausblenden. Genauso wie Suchmasken oder auch Formularfelder. Also ich weiß nicht, warum man Formularfelder jetzt unbedingt die Druckversion mit reinnehmen soll. Also finde ich jetzt nicht wirklich sinnvoll, weil wenn das Formular so gut aufgebaut ist, bekommt man ja meistens sowieso eine Bestätigungsmail und da steht ja sowieso dann nochmal die ganzen Angaben drin. So gesehen macht das keinen Sinn. Bei der Fußzeile weiß ich nicht, da bin ich hin und her gerissen. Dirk Jesse mit seinem YAML-Framework sagt ja auch, Footer kann weg. Ich weiß nicht, also auch komplettweise drin und so manch ein Kunde, der sagt, warum ist der Copyright-Hinweis nicht mehr da? Und da würde ich dann schon sagen, sollte man die Fußzeile drin lassen, wobei man das natürlich noch über diese Pseudo-Elemente after oder before noch mit reinbringen kann. Aber naja, anderes Thema, kommt noch. Aber wie gesagt, Fußzeile bin ich immer hin und her gerissen. Also ich tendiere dazu, das von Fall zu entscheiden und einfach abzuwägen, ob man jetzt die Fußzeile mit reinnimmt oder ob man sie rausschmeißt.
Ja. Ja, also ich denke, dass also auch ähnlich geht's ja auch bei den Formularfeldern. Also es kommt drauf an, wenn man halt wirklich ein komplettes Formular, wenn man jetzt eine Seite hat mit einem reinen Anmeldeformular oder so, dann und da sonst sowieso nicht so viel drauf ist, dann ist das ja, wenn die Seite mal ausgedruckt wird, wahrscheinlich der einzige Grund, warum sie ausgedruckt wäre. Wenn man es dann bewusst ausblendet. Aber wie gesagt, das muss man auch im Einzelfall bei dem Einsatz sehen, dann ob es Sinn macht oder nicht. Aber im Prinzip ist es ja, wenn man sich über so einen Print-Style-Sheet Gedanken macht, doch im Regelfall so, dass auf jeden Fall der Content interessiert und nicht unbedingt die Navigation oder zum Beispiel der rechte Bereich, der oft jetzt so im Blog-Style rechts dann irgendwie Tech Cloud oder irgendwie die wichtigsten Kommentare oder solche Sachen beinhaltet. Also wobei ich meine jetzt Kommentare halt aus anderen Artikeln oder so. Ja, generell kann man natürlich auf diese Art und Weise, also während man jetzt zum Beispiel hingeht und sagt zum Beispiel, man blendet die Navigation über Display None in diesem CSS-Style aus, kann man so natürlich alles andere stylen und anpassen. Also hat man zum Beispiel mit viel Farbe gearbeitet, dann kann man eben jetzt hingehen und dort sagen, okay, ich möchte das Ganze in Schwarz-Weiß haben. Oder man blendet halt die ganzen Designelemente aus, die jetzt viel Farbe beim Drucken irgendwie verbrauchen würden. Es gibt ja scheinbar sowieso einiges an Problemen bei dem Drucken von Hintergrundbildern. Ich habe das nicht im Einzelnen evaluiert, aber wenn man sich mal die Artikel so ansieht, dann stellt man schon fest, dass da immer wieder Probleme auftreten.
Ja, also ich glaube, Hintergrundbilder, wenn, kann das glaube ich auch wieder nur einer der Opera, der das teilt oder auch nur teilweise dann wieder mitnimmt halt. Hm. Über den anderen Browser, also Internet Explorer ja sowieso nicht. Aber bei dem 8er habe ich es jetzt aber selber auch noch nicht ausprobiert. Müsste man aber, ich gehe davon aus, das kann der nicht. So pauschal würde ich das jetzt einfach mal sagen. Aber warum sollte man auch die Hintergrundbilder mit ausdrucken? Also ich denke mal, da kann man dann wirklich sagen, Background entweder weiß oder transparent setzen und weil letztlich, vielleicht will das auch nicht jeder in Farbe ausdrucken, sondern nur in Schwarz-Weiß und wenn man dann mit normalen Schwarz-Weiß-Drucker versucht, irgendwie eine super toll farbig gestaltete Seite auszudrucken, Naja, danke. Gibt dann mehr so eine graue Soße irgendwie und da würde ich dann sagen, okay, Hintergrund weiß, Schriftfarbe schwarz und da ist man dann eigentlich schon auf einem guten Weg, so was die Grundeinstellung antrifft.
Wie stehst du zu Schriftart? Also ich meine, da gibt es ja dann wieder die Standarddiskussion, Serifen oder nicht. Also bei mir ist zum Beispiel auf meiner eigenen Seite, ich habe halt mir Georgia als Hauptschrift ausgesucht, die so ein bisschen auch zum Style der Seite gehört und habe die jetzt natürlich auch dann beim Print benutzt, weil ich einfach auch fand, dass das so ein bisschen zu der Marke gehört, ja, oder zu der Visual Identity oder wie man das auch immer dann nennen möchte, aber würdest du da eine Anpassung vornehmen, wenn man zum Beispiel eine Schrift ohne Serifen benutzt hat?
Ich würde das auch von Anwendungsfall zu Anwendungsfall oder sage ich jetzt mal von Kundenfall zu Kundenfall unterscheiden. Also es gibt Kunden, die sagen, auch wenn man jetzt eine Serife auf der normalen Webseite benutzt, die sagen dann auch, sieht aber ein bisschen altmodisch aus. Hatte ich also jetzt zum Beispiel einen Fall. Und da wurden ein bisschen hin und her diskutiert, aber letztendlich hat man dann auf diese Serife dann halt verzichtet. Und in der Druckversion, ja, also persönlich finde ich, ist eine Serife einfacher zu lesen. Ja, also im Lesefluss ist es einfacher und die Wortbilder erschließen sich halt einen auch schneller. Ist so der klassische Standard oder beziehungsweise dieser klassische Grundsatz, den man im Printbereich kennt, halt, dass einfach Serifen halt einfacher zu lesen sind. In der Druckausgabe, ja, das muss man dann halt wirklich für sich persönlich entscheiden. Auf meiner Seite, Peter Rozek, habe ich ja auch bei der Druckversion mich für eine Serife entschieden und bei meiner, sage ich jetzt mal, Agenturseite, da ist es eine Serifenlose halt. Also deswegen, ja, man muss es von Fall zu Fall unterscheiden, wobei ganz klar geht man, sage ich jetzt mal, von dem Grundsatz aus oder von der Empfehlung her, was man aus der Typografie kennt her, dass eine Serife auf dem Papier halt einfacher zu lesen ist. Also deswegen, auch da muss man entscheiden und auch abwägen.
Ja, hängt wie immer vom Einzelfall ab, würde ich sagen.
Oder halt dann auch natürlich halt dann, wenn man ein Kundenprojekt hat, wenn auch dann der Kunde sagt, okay, nee, das eine Serifenlose passt jetzt besser in unsere Corporate Identity rein halt und solche Geschichten. Das muss man halt alles mit beachten halt. Und da natürlich dann auch dementsprechend dann ja die beste Wahl treffen, wobei natürlich bei den Web Schriften halt die Wahl, naja, relativ eingeschränkt ist.
Ja, das stimmt ja leider. Ja, also man kann halt, oder man, ich denke, was halt so ein bisschen im Raum steht, ist, dass natürlich immer auf den Einzelfall zu achten ist, also je nachdem auch, was man ein- und ausblenden will. Ja. Was ich ganz spannend finde, ist der Umgang auch mit Hyperlinks. Da findet man in den unterschiedlichen Artikeln auch unterschiedliche Meinungen zu. Ich finde eigentlich, dass man, dass es durchaus Sinn macht, die zu kennzeichnen, auch in der Druckversion. Ich meine, mir ist schon klar, dass man da nicht draufklicken kann, aber möglicherweise, also mein Ansatz ist generell bei diesem Druckstyle-Sheet, dem Endnutzer noch so viel Entscheidungsfreiheit mitzugeben wie möglich. Also es stört in der Regel nicht, finde ich, dass die Hyperlinks markiert sind. Eher könnte ich mir vorstellen, dass wenn jemand zum Beispiel für jemanden eine Seite ausdruckt und er sagt, ja guck mal, und da sind überall, also es ist einfach nett zum Beispiel zu erkennen, dass jeder, also bestimmte Begriffe zum Beispiel lexikalisch verlinkt sind oder so. Ja. Während umgekehrt der Fall halt sein kann, wenn man dann halt den reinen Text ausgedruckt bekommt, ohne dass man erkennt, wo da noch Hyperlinks sind, dass man dann ja auch in dem Moment, wo man den Text auf dem Papier liest, nicht sieht, dass wenn man auf die Seite geht, an der Stelle vielleicht weitergehende Informationen hinter einem Link sitzen. Ja. Dementsprechend, du hattest in deinem Artikel quasi als Beispiel angedeutet, es macht Sinn, die Links halt eben zu unterstreichen. Ich meine, ich halte mich eher auch an den Grundsatz, Don't mess with underline, also eine Links generell zu unterstreichen. Das muss natürlich zum Design passen. Aber ja, das macht halt schon Sinn. Also ob man die jetzt, also ich habe, glaube ich, bei meinem Style-Sheet dann auch farbig gemacht in so einem dunklen Bordeaux-Rot, was dann halt, wenn man es schwarz-weiß ausdrücken würde, grau wäre oder so.
Ja.
Und unterstrichen, das macht, glaube ich, auf jeden Fall Sinn.
So. Ja, also da gibt's ja auch, ich sag mal, zwei verschiedene Sichtweisen, kann man schon fast sagen. Also der klassische Typograf würde wahrscheinlich sagen, auch wenn es beim Printdokument geht, also auch beim Ausdruck deiner Webseite, unterstreichen, nee, geht gar nicht. Also wenn, dann höchstens sozusagen fett oder vielleicht mit einer anderen Farbe hinterlegen. Mhm. Aber also ich sag mal, die gängige Praxis ist eigentlich so meistens so, was ich in sehe, ist, dass auch in der Druckausgabe halt die Links halt mit Underline halt kenntlich gemacht worden sind.
Ja, also ich würde das auf jeden Fall, also das wäre so mein Ansatz, den ich da auch begehen würde, aber da muss man wahrscheinlich auch im Einzelfall gucken, wofür man, also was die Zielgruppe, die man anspricht, denn, also wofür sie es denn ausdrucken wird. Also ich hatte im Vorgespräch schon mal gesagt, also mein Chef zum Beispiel, ich glaube, der wird wahnsinnig werden, also was heißt, er wird jedes Mal wahnsinnig, wenn er was ausdruckt und es nicht genauso aussieht wie auf dem Bildschirm. Also das ist ja tatsächlich, und daher auch überhaupt die Initiative, mit Print-Style-Sheets zu arbeiten, doch in vielen Browsern noch eine Katastrophe. Also es gibt jetzt so in moderneren Browsern durchaus gute Ansätze, die dann, also auch eine vernünftige Druckausgabe zutage fördern, ohne dass man jetzt explizit mit Print-Style-Sheets gearbeitet hat. Aber eigentlich ist es selbst bei modernen Firefox oder auch im Internet Explorer 7 oder sogar 8 teilweise immer noch ein Witz. Also je nachdem, wie designt worden ist. Jetzt wollen wir mal gar nicht über so katastrophal Designs mit Layout-Tabellen und so reden. Also zumindest aus meiner Ansicht katastrophal Designs oder Flash-Seiten oder sonst was. Aber mein Chef zum Beispiel würde sich wahrscheinlich so eine Funktion im Browser wünschen, die in dem Moment einen Screenshot macht und den dann quasi auf die Seitengröße anpasst und das dann ausdruckt. So. Jetzt, also da muss man halt wissen, was erwarten die Leute wohl bei einer bestimmten Form von Seite. Also geht es dann da eher darum, dass sie quasi das Design ausdrucken wollen, um es halt irgendjemandem zu zeigen, oder geht es mehr um die Inhalte? Also da wird sicherlich jemand, der zum Beispiel ein grafisch betontes Portfolio hat, anders denken als jemand, der halt wissenschaftliche Texte publiziert. So.
Ja, obwohl ich glaube, also die vorherrschende Meinung oder so die gängige Praxis ist eigentlich, dass in der Regel gesagt wird, im Vordergrund auch, ja, oder im Vordergrund bei der Druckausgabe steht der Content, also der eigentliche Inhalt, und alles andere halt kann zurücktreten. Klar, ich sag mal, beim Grafiker, der natürlich ein sehr bildlastiges Portfolio hat, der will natürlich, dass natürlich seine Arbeiten im Vordergrund stehen halt, aber in dem Fall würde ich jetzt mal sagen, hat der Grafiker, der dann wahrscheinlich auch, ich sag mal, seine Referenzen als PDF, die er an den Kunden weitergeben kann, im eines Falles halt. Also so gesehen, aber wenn die Bilder jetzt keine überdimensionierte Größe haben, lassen die sich ja auch recht gut in einem Print-Style-Sheet sozusagen unterbringen halt. Problematisch wird es klar bei Flash-Seiten halt. Also da ist natürlich, Ausdruck, weiß ich nicht.
Bleiben wir mal beim Thema generell, sieht anders aus als auf dem Bildschirm.
Ja.
Es gibt ja die Möglichkeit, quasi Inhalt im Ausdruck anzuzeigen, den man auf dem Bildschirm nicht sieht, auf vielfältigen Wege.
Ja.
Etwas, wovon man immer wieder liest, ist halt CSS-generierter Inhalt. Du hattest vorhin schon kurz die Stichworte genannt, Pseudo-Elemente, Before, After.
Ja, genau.
Das ist ganz spannend. Du hattest jetzt in deinem Artikel den Hinweis oder das Beispiel gebracht, bezüglich auf Links, also wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, zeichne ich Links aus, zeichne ich sie nicht aus.
Ja.
Und hier gibt es halt dann die Möglichkeit, quasi immer nach einem verlinkten Begriff, nach einer verlinkten Phrase, die Adresse automatisch anzuhängen. Also zum Beispiel in Klammern zu schreiben, http://www.technikwürze.de oder so. Also dann den quasi den die, das Ziel des Links quasi hinten anzufügen über dieses Pseudo-Element. Ja. Das kann man dann so, also das läuft halt so, für die Leute, die jetzt im Auto sind und den Rechner nicht vor der Tür haben, vorm Gesicht haben, würde das zum Beispiel bei CSS so aussehen, dass man sagt, der Link-Tag, der A-Tag, dann eine eckige Klammer in der wie spricht man das eigentlich aus? Keine Ahnung. Genau, also href, Doppelpunkt, after, dann kommt die geschweifte Klammer für die CSS-Anweisung. Und da kommt dann kommt dann Content, Doppelpunkt, und dann in Anführungsstrichen zum Beispiel für Attribut in Klammern href. So. Und das würde halt nach jedem A-Tag einmal die Adresse, die in dem href steht, darstellen. So. Ja. Das ist natürlich ganz nett, weil man dann quasi im Ausdruck sofort die Adressen der ganzen Links hat, kann bei einer Seite, wo sehr viele und vor allen Dingen auch sehr lange Links drin sind, extrem scheiße aussehen. Das ist mir dann aufgefallen. Also
das sieht dann nicht mehr wirklich so richtig, also es stört dann auch beim Lesefluss eigentlich. Also sobald, genau, ich sag mal, tatsächlich die URLs eine bestimmte Länge überschreiten, stört das einfach den Lesefluss. Man muss dann immer von zum nächsten Wort immer mit dem Auge springen und das macht eigentlich dann die ganze Sache dann noch ein bisschen schon fast unleserlich. Aber da, glaube ich, gibt's auch keine wirklich gute Lösung, obwohl ich eine Lösung gefunden habe, auf die können wir aber auch noch gleich zu sprechen kommen, wo man die Pseudo-Elemente umgeht, sondern das Ganze halt, also die Druckversion oder beziehungsweise die Ausgabe der eigentlichen Hyperlinks am Ende des Dokumentes stellt und das Ganze mit JavaScript realisiert. Mhm, ist eine ganz interessante Geschichte, aber können wir im Anschluss hinten dran hängen.
Genau, gleich noch kurz drauf ein. Bei diesen Pseudo-Elementen ist nämlich noch zu erwähnen, dass man noch ein paar andere Möglichkeiten hat. Also Beispiele können eben zum Beispiel sein, dass man bei Bildern die Alt-Attribute auch ausgibt, hinter oder vor dem Bild, je nachdem. Oder dass man bei Zitaten quasi die Quelle ausgibt, die auch hoffentlich öfter dabei steht. Oder zum Beispiel bei
Abkürzungen, Akronymen.
Genau, die Abkürzungen oder auch Titel oder so von Elementen. Auf die gleiche Art und Weise. Also wie das dann, nachdem jetzt meine Buchstabierversuche gerade, glaube ich, tendenziell eher für Gelächter gesorgt haben bei den Zuhörern, würde ich vorschlagen, ihr schaut dann einfach mal in Peters Artikel, da ist das ganz schön aufbereitet. Ja. Das eins der Probleme ist dann natürlich, dass diese Pseudo-Elemente Before und After schlichtweg nicht von allen Browsern unterstützt werden. Also in allererster Linie, welche Überraschung, ist es natürlich der Internet Explorer, der da Probleme bereitet. Genau. Und einige ältere Opera-Versionen auch. Es ist ja auch so ein Ding, also wenn man das generell so gestaltet, dass das quasi ein Bonus ist, also dass das trotzdem verständlich bleibt, wie man ja immer bei solchen Sachen arbeiten sollte, dann ist es halt quasi was die Leute mit einem normalen Browser halt quasi on top bekommen und alle anderen nicht wirklich drunter leiden müssen, sondern halt einfach nur ein bisschen zusätzliche Informationen fehlt. So.
Ja, also im Prinzip geht diese sogenannten Pseudo-Elemente einsetzt, also leidet die Druckversion darunter nicht, außer wenn die Hyperlinks jetzt super lang sind. An sich ist es eine sinnvolle Bereicherung. Klar, die Leute, die jetzt mit dem Internet Explorer 6 oder 7 unterwegs sind, die gucken einfach in die Röhre, die sehen dann nur den Unterstrich oder den farbig markierten Link. Aber mittlerweile auch der Internet Explorer 8, der kann das ja. Also so gesehen hat sich da Microsoft ein bisschen angestrengt und auch das mittlerweile berücksichtigt. Aber naja, 7 und 6 sind halt immer noch relativ gut verbreitet, sage ich mal. Und so gesehen, wenn man da für Kundenprojekte arbeitet, wird es dann halt schwierig halt. Also spätestens dann auch dann teilweise wird es dann vielleicht schwierig, wenn der Auftraggeber die Seite sich selber mal anschaut, das ist zum Beispiel einfach mit dem Firefox mal guckt und dann anschließend mit dem Internet Explorer und dann sagt irgendwie, Moment mal, aber das sieht ja jetzt wieder völlig anders aus. Da muss man dann natürlich schon, sage ich mal, im Vorfeld auch den Kunden dann dementsprechend briefen und sagen, Internet Explorer wird nicht funktionieren, zumindest nicht mit über Pseudo-Elemente. Ist im Prinzip dann eigentlich für moderne, gute Browser eigentlich nur gedacht und eine zusätzliche Sache, aber Druckversion ist auf jeden Fall lesbar und funktioniert noch und leidet auch nicht darunter, sondern es ist einfach eine zusätzliche Information, die nicht verloren gegangen ist dann in der Druckversion.
Genau, also was dann noch, bevor wir jetzt gleich noch so zwei, drei Alternativen eingehen, was man noch kurz ansprechen sollte, sind CSS-Regeln, Anweisungen, die noch weniger unterstützt werden. Also das, was ich eigentlich ganz schade finde, weil da gibt es eigentlich ganz schöne Möglichkeiten. Das ist unter anderem AddPage, womit man quasi so ein bisschen das Seitenlayout definieren kann von der Druckseite. Also da gibt's dann so Elemente drin wie Size, wo man die Seitengröße definieren kann und auch, sehr spannend, quasi sagen kann, ich möchte standardmäßig im Querformat ausgedruckt werden. Das heißt also, wenn ich die Print-Funktion des Browsers benutze, dann dreht er automatisch die Seite und packt das da drauf. Ja. Kann natürlich sehr viel Sinn machen, dazu gehört auch Schnittmarken ausdrücken zu können oder linke und rechte Seiten definieren, also dass man halt sagt, wenn man einen langen Text hat, ich definiere linke und rechte Seiten, das ist schon so ein bisschen Spielerei, weil wer bereitet jetzt ein Buch so auf, das passiert ja nicht viel. Aber spannend ist, und das hat mich doch sehr gewundert, es gibt eine CSS, ist das dann eine Regel oder Anweisung? Ich bin überfragt, sehr peinlich. Egal, auf jeden Fall Page Break Before heißt das Ganze. Und Page Break Before oder Page Break After. Und die wird wahnsinnigerweise sogar schon vom Internet Explorer 4 unterstützt. Also man wundert sich. Ja. Aber da gibt's halt tatsächlich die Möglichkeit, wenn man jetzt zum Beispiel eine Überschrift erster Ordnung, also H1 zum Beispiel, die Regel mitgibt, Page Break Before und dazu dann quasi always sagt, dann würde halt quasi immer die Überschrift erster Ordnung eine neue Ausdruckseite starten. Ja. Man kann genauso das andersrum machen mit Page Break After, also dass man zum Beispiel irgendwie sowas sagt wie immer nach einem Zitat soll eine neue Seite beginnen oder solche Sachen. Ja. Das fand ich ganz spannend, habe ich jetzt noch nicht ausführlich testen können, weil ist mir auch erst heute untergekommen. Ja. Aber macht zumindest, wenn man tatsächlich wirklich mal längere Seiten druckt, Sinn. Es gibt dann auch noch Orphans und Windows, die Schusterjungen oder respektive Hurenkinder verhindern sollen. Aber ähnlich wie diese Page-Anweisung funktioniert das eigentlich nur im Opera und da auch nur total buggy. Ja, also dementsprechend kann man sich das eher knicken im Moment.
Also die Sachen kann man wirklich, also leider nicht anwenden, obwohl es wirklich, wie du schon sagst, sehr spannende Eigenschaften sind, mit denen man mit Sicherheit so eine Druckversion auch noch ganz schön aufpeppen könnte. Aber nur ja, müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten, bis das irgendwann mal unterstützt wird. 2000, ich weiß nicht was.
Genau, im Internet Explorer 12 wahrscheinlich. Dann.
Ja, oder
so. ja, du hattest gerade Alternativen angesprochen, also ja. Ich bin jetzt ganz gespannt auf die Geschichte mit den Angaben als Endnoten quasi. Erzähl mal.
Ja, also ich habe, wie gesagt, ein bisschen rumgegoogelt und bin dann bei Alistair Part fündig geworden und der Artikel heißt Improving Link Display for Print und der Gedanke ist eigentlich dahinter, man kennt das ja zum Beispiel von Büchern her oder Magazinen, dass die Quellverweise bei Magazinartikeln zum Beispiel am Ende sind, bei Büchern ist es entweder am Ende des Kapitels oder unten auf der Seite oder dann es gibt noch extra dann, ich sag mal, einen Quellverweis. Und diese Grundidee hat man versucht halt, oder nicht nur versucht, sondern baut das Ganze mit JavaScript nach im Prinzip halt. Das heißt, die Links im Text werden mit einer Fußnote versehen und am Ende des Dokuments werden dann die eigentlichen Hyperlinks in einer geordneten Liste aufgeführt. So, das hat natürlich einen Vorteil, selbst bei längeren URLs leidet der Fließtext nicht darunter. Und das Ganze sieht dann recht ansehnlich aus. Also ich fand es so von der Idee her und von der Umsetzung recht spannend. Ich denke mal, das kann man mit Sicherheit auch für den produktiven Einsatz gut nutzen. Einziger Nachteil ist natürlich, wenn JavaScript deaktiviert ist, funktioniert das Ganze nicht mehr. Und das Ganze funktioniert aber dafür im Internet Explorer 6. Also so gesehen, wenn man diese Pseudo-Elemente nicht verwenden will oder kann oder möchte, kann man immer auf diese JavaScript-Variante zurückgreifen und auch sicher sein, dass selbst der Internet Explorer 6 damit noch umgehen kann. Und die Hyperlinks gehen halt nicht verloren.
Das ist auf jeden Fall ein spannendes, also tatsächlich ein spannender Ansatz. Lass mich kurz fragen, ohne den Artikel jetzt gelesen zu haben. Ja. Also das heißt, also erfordert das irgendwie einen Administrationsaufwand oder ist es halt so, dass das Ding wirklich von alleine die Links durchgeht oder kann man irgendwie, also die dann durchnummeriert oder muss man jeden einzelnen Link markieren und hat man die Möglichkeit quasi zu sagen, ich möchte aber nur Links berücksichtigen, die hier im, ich sage jetzt mal, Bereich im Container Content sind oder so, weil sonst wird ja auf einmal vielleicht, wenn man jetzt die Navigation noch einbeziehen würde bei dem Print-Style-Sheet, würde die ja auch mit durchnummeriert, ja. Ist das?
Also ich habe den Artikel jetzt auch leider nur überflogen, weil der mir auch heute Morgen erst unter die Finger gekommen ist.
Ja.
Und wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, bezieht sich das hauptsächlich, also man kann es schon so aussteuern, dass auch tatsächlich nur die Links, also im eigentlichen Content-Bereich halt auch berücksichtigt werden. Also das wird aufgeteilt, von dem Skript her, in sogenannte Container-IDs. Das sind dann halt die Links, die Fußnote bekommen. Und die sogenannten Target-IDs, das sind dann im Prinzip die URLs, die am Ende in dieser Liste auftauchen halt. Also es ist man braucht auch keinen, ich glaube, das Skript ist auch so weit gebaut, dass es relativ schnell ohne große Eingriffe auch verwendet werden kann. Also ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich wollte das demnächst auch mal machen, halt mal einfach mal ausprobieren, vielleicht auch mal bei einer eigenen Seite. Und aber ich fand es, wie gesagt, so allein vom Gedanken her, vom Aufbau her, dass man das einfach trennt und so mit dem Fließtext so auch dann im Lesefluss erhalten kann, schon eine recht gute Idee. Gerade wenn es, ich sag mal, um Seiten geht, die sehr textlastig sind und wo dann vielleicht auch viele Links sind, die auf andere Seiten referenzieren oder jetzt auch nochmal auf Erklärungen bei Wikipedia und solche Geschichten. Und da kann es ja schon mal sein, dass man da wirklich dann innerhalb von ein oder zwei, drei Absätzen dann schon mal, ich sag mal, vielleicht 5 oder 6, 7, 8 Links hat. Und das sieht dann schon ein bisschen wirr aus und so. Wäre das eine wirklich intelligente und auch eine schöne Lösung, halt das einfach optisch zu trennen, aber dennoch die Information zu erhalten.
Ja, also wie gesagt, klingt auf jeden Fall sehr, jetzt weiß nicht gerade mal sehr viel selbst. Ah, jetzt geht's wieder. klingt auf jeden Fall sehr spannend. Eine andere Alternative, die man da hätte, da können wir auch nochmal kurz drüber diskutieren, wäre ja quasi Elemente auf der Seite für die unterschiedlichen Medientypen aus- oder einzublenden. Das heißt also nicht, die jetzt explizit mit After oder Before einzufügen, denn dabei kann man jetzt nicht mit größeren, komplexen Strukturen arbeiten. Also ich hatte zum Beispiel bei mir so die Überlegung, da haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, Copyright-Hinweise im Footer oder so. Ich wollte ganz gerne irgendwie am Ende jeder Seite einen Kasten einfügen, der halt so sagt, diese Seite ist halt diese Inhalte sind von folgender Seite. Da sollte dann die Adresse quasi, also die URL zu der Seite sein, weil zwar wird die ja normalerweise automatisch in den Header der Druckausgabe reingedruckt vom Browser. Ja. Mir war aber wichtig, dass die jetzt quasi, wenn das unterdrückt wird, das kann man ja abschalten quasi, trotzdem mit irgendwo in der Seite zu finden ist, mit in dem Ausdruck. Und gleichzeitig wollte ich halt noch so Informationen mit reinpacken, also quasi so einen kleinen About this page oder also über diese Seite und über diesen Inhalt Kasten dazufügen. Das ging halt letztendlich nicht mit den Before-Anweisungen, weil dann, also mit verschachtelten HTML-Tags oder so, das ging nicht. Und jetzt habe ich mir kurz überlegt, ob es Sinn macht, quasi unten einen Standardkasten drunter zu machen, wo ich dann ja auch schön mit PHP arbeiten kann, um dann irgendwie Adressen oder so reinzufügen oder irgendwelche anderen Sachen und diesen dann in dem Screen-Style-Sheet quasi mit Display None auszublenden und im Print dann halt einzublenden. Habe ja. Ich zwar im Endeffekt dagegen entschieden, weil ich einfach irgendwie mir das Markup jetzt nicht für Screen verhauen wollte, für diese Print-Geschichte und habe mich dann halt entschieden, wirklich nur unten hinzuschreiben mit diesem After-Element irgendwie, also das kommt von der und der Seite und dann über PHP im Style-Sheet, also total um drei Ecken, dann halt da die Adresse einzufügen. Aber was hältst du davon, wenn man halt tatsächlich Inhalte über die Mediatypen dann kenntlich macht oder eben ausblendet?
Also ich habe es zum Beispiel ja bei meiner eigenen Seite, da habe ich ja in der Druckversion, also wenn man die Seite ausdrucken will, ganz oben steht ja Make it simple and stupid CSS mit optimierter Druckversion. Das ist ja auch im Prinzip so eine Geschichte, die halt mit After entstanden ist. Da habe ich dann einfach in den Druckstyle-Sheets reingeschrieben, dass halt dieser Satz in der Druckversion erscheinen soll. Das kann man natürlich auch jetzt mit einem Copyright-Hinweis verbinden. Also man kann dann anstatt irgendwie diesen Make it simple and stupid Satz da reinschreiben, irgendwie Copyright Firma XY oder so, oder auch dann irgendwas anderes noch reinschreiben. Man muss halt immer nur daran denken, halt, das ist klar, Internet Explorer 6 oder 7 können damit nicht umgehen, die können es nicht anzeigen. Und alles andere, ja, das sind dann schon, wie gesagt, solche Geschichten, wo man dann halt auch das Markup wieder belasten muss. Man blendet das aus, entweder mit Display None oder man schiebt es aus dem sichtbaren Bereich raus. Aber es sind alles so, sag ich mal, so Behelfslösungen dann mehr oder weniger halt. Deswegen tendiere ich da eigentlich dazu, wenn Informationen im Footer vorhanden sind, die auch in der Druckversion mit reingehören oder mit reingehören sollten, sollte man die auch mit reinnehmen und dann den Footer dann halt nicht ausblenden. Schwierig. Es kommt natürlich immer drauf an, wie der Footer jetzt halt im Markup aufgebaut ist. Wenn da jetzt zum Beispiel, was man von vielen englischen Seiten ja auch kennt, dass mittlerweile im Footer ja auch so eine kleine Sitemap mit reingebaut wird. Also es war jetzt zum Beispiel letztens bei einem Kundenprojekt für eine Agentur, da kam in dem Footer noch zusätzlich halt die Sitemap nochmal mit rein. Da wird es natürlich schon schwierig halt, da kann man schon die Sitemap ausblenden, aber den Copyright-Hinweis wieder reinholen und solche Geschichten. Also da fängt man schon an, so ein bisschen an zu hantieren und schon ein bisschen vielleicht auch zu zaubern. Aber ja, wenn man das natürlich, ich sag mal, sauber machen will, ohne jetzt das zusätzliche Markup zu belasten, dann bleibt eigentlich die Pseudo-Elemente eigentlich nur noch übrig und man muss dann da halt auch einfach den Weg gehen und sagen, okay, kann der Internet Explorer 6 oder 7 nicht.
Ja, also ich, vor allen Dingen, wenn man sich mal, du hast ja ein paar Beispiele zusammengetragen, ich habe da auch noch zwei, drei, die packen wir dann natürlich mit in die Shownotes rein. Ja. Wenn man sich dann mal die Beispiele anguckt und bedenkt, wie es sonst so aussieht, dann ist da schon also wirklich einiges erreichbar, was beeindruckt, sag ich mal so. Also das heißt, dafür, dass man sich dann halt verhältnismäßig wenig Mühe geben muss und man muss ja jetzt auch nicht für jeden Artikel dieses Ding neu anpassen. Das heißt, man steckt da einmal ein bisschen Arbeit rein und dann ist es halt eigentlich gut. Da geht schon was. Also man muss es tatsächlich wahrscheinlich nicht überkomplizieren. Aber apropos überkomplizieren und wenig Arbeit reinstecken, das wäre jetzt so mein letzter Punkt auf der Liste. Ich weiß nicht, ob ich da völlig verpeilt dran gegangen bin, als ich mich drum gekümmert habe, oder ob du eine wesentlich bessere Lösung hast. Aber ich bin ja, mir ist das so auf den Quark gegangen, das zu testen. Also wenn man dann halt anfängt und doch noch ein bisschen ein paar kleine Feinheiten irgendwie schöner gestalten will oder ein paar kleine Gags einbaut, so dass man halt sagt, ich möchte da, also ich habe zum Beispiel auf meiner Seite das Logo dann so ein bisschen kleiner gemacht und da halt irgendwie oben mit in die Seite positioniert und so. Ich habe dann halt jedes Mal quasi im Browser das neu laden müssen und dann immer wieder, ich bin dann immer wieder auf Print Preview gegangen und habe mir das halt angeguckt. Das war ultra nervig.
Ja, das stimmt. Also wenn man, ich sag mal, anfängt, wenn man mit den beschränkten Mitteln, die wir sozusagen haben, und es ist ja nun mal beschränkte Mittel, also viel kann man da nicht machen halt. Also man kann natürlich versuchen, das Beste rauszuholen, aber wenn man da wirklich anfangen will, so ein bisschen zu zaubern, ja, muss man auch schon wieder anfangen, dann halt das auch in den verschiedenen Browsern halt einfach sich mal testweise anzugucken. Das ist wohl wahr, das ist richtig halt. Also da kommt man dann wirklich nicht drum herum. Wenn man das einfach nur, sag ich mal, linear aufbaut, von oben nach unten runter, dann ist es relativ einfach halt. Wobei dieses einfach, das ist immer so, ich habe es zwar auch in meinem Artikel reingeschrieben, dass es eigentlich relativ einfach ist und jetzt nicht mit einem wirklich super großen Zeitaufwand verbunden ist. Es wird natürlich schon ein bisschen, muss ich auch zugeben, komplexer und auch umfangreicher, wenn man an großen Seiten arbeitet. Da muss man natürlich dann schon mal auch dann verschiedene Seiten ausprobieren. Dann hat man halt nicht nur die Startseite und dann vielleicht eine Content-Seite, die aussieht wie alle anderen, sondern hat man vielleicht, weiß ich nicht, 3, 4, 5, 6 oder 8 sogar verschiedene Inhaltsseiten, die auch unterschiedlich aussehen und die sollten natürlich halt dann auch in der Druckversion halt dann natürlich auch gut rüberkommen und auch optimal sein. Und da muss man dann natürlich schon ein bisschen Zeitaufwand investieren. Aber ich sag mal, wenn man es gewohnt ist, ich sag mal, mit gewissen Standards zu arbeiten und ich sag mal, seine IDs immer einheitlich zu benennen, hat man da natürlich, ja, ich will jetzt nicht sagen Mini-Framework, aber man kann da schon sich das Leben einfacher machen, weil man dann halt einfach auch dann teilweise irgendwelche CSS-Snippelchen, die man auch immer wieder verwenden kann, die man dann dementsprechend vielleicht nur mal ein bisschen anpassen muss. Aber so gesehen, wenn man hier mit Standards arbeitet, kann man sich das Leben dann auch in diesem Bereich auch wieder deutlich einfacher machen. Und deswegen Standards zu benutzen, einzusetzen und da auch einheitliche Standards zu fahren, lohnt eigentlich immer und sollte man auch grundsätzlich machen, egal ob man jetzt seine eigene Seite baut oder ob man jetzt in der Agentur arbeitet, ob man jetzt freiberuflich unterwegs ist, wie auch immer, macht das Leben einfach deutlich einfacher.
Ja. Ja. Gut. Hast du noch irgendwelche Anmerkungen?
Ja, ich habe dann auch einfach mal dann geschaut, so ein paar Beispiele halt, die man so im Netz finden kann zu diesem Thema halt, wo die Druckversion ja vielleicht so okay umgesetzt worden ist oder aus meiner Sicht dann vielleicht auch ganz gut. Also The Listepart zum Beispiel hat, finde ich, eine ganz gute Druckversion, die ist recht gut gelungen halt. Das Webstandards-Magazin habe ich mir dann auch rausgenommen, weil es ja momentan wirklich in aller Munde ist und überall auch erscheint. Im Windows-Browser allerdings fand ich sie ein bisschen zu klein. Im Mac OS, da war sie für meine Verhältnisse irgendwie ein bisschen zu klein. Und im Windows-Browser okay. Und dann habe ich mir natürlich noch hier die aktuellen Biene-Preisträger aus dem Jahr 2008 rausgezogen. Da ist einmal der Hauptbahnhof Wien, benutzt als Basis für das gesamte CSS YAML. Ich finde allerdings, ich kann nicht verstehen, warum man bei der Print-Ausgabe, bei den Print-Style-Sheets, die Breite des druckbaren Bereichs mit 580 Pixel festgesetzt hat und das Ganze dann noch mit Important festbetoniert hat. Hm. Und dann nochmal eine Mindestbreite angegeben hat von 400 Pixel und die dann auch nochmal mit Important sozusagen einbetoniert hat. Also das kann ich nicht verstehen. Also man nutzt den Platz, den man eigentlich in so einer Druckversion hat, nicht ganz aus und sieht auch alles ein bisschen klein aus. Und man hat auch weder Schriftgröße jetzt in der Druckversion definiert, und solche Geschichten. Also man hat ja im Prinzip eigentlich nur das Layout definiert und die Breite. Merkwürdig. Also kann ich nicht wirklich nachvollziehen, was man sich dabei gedacht hat. Fand ich jetzt nicht so wirklich gelungen. Darmkrebs zum Beispiel auch als Basis YAML hat eine ganz ordentliche Druckversion, ist wirklich gebrauchbar halt und gelungen, finde ich, ist die Gemeinde Schönefeld. Die hat also wirklich eine sehr schöne Druckversion. Und hier wurde auch tatsächlich, sage ich mal, so Punkte auch berücksichtigt, die ich auch in meinem Artikel halt auch aufgeführt habe, wie zum Beispiel, dass man halt die Schriftgröße nicht in Pixel angeben soll, sondern in Punkt und solche Geschichten, Abstände besser in Millimeter oder Zentimeter anzugeben, als das Ganze auch in Pixel zu definieren und solche Geschichten. Und die ist wirklich, also für meinen Geschmack gelungen, sieht anständig aus, kann man gut ausdrucken und ist wirklich gut umgesetzt worden. Was mich allerdings total umgehauen hat, ist, dass hier diese Seite Five Simple Steps, wo man ja auch dieses kleine Büchlein bestellen kann, eine Druckversion hat. Eigentlich hat es überhaupt keine Druckversion. Das ist irgendwie alles ein bisschen, es sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Also ich glaube, da muss der liebe Herr Boten nochmal ran, sag ich jetzt mal. Also da war ich ein bisschen sozusagen schockiert halt. Zumal ich das Buch jetzt als PDF mittlerweile gelesen habe und ich das ganz gut fand und bei der Druckversion hat er wahrscheinlich irgendwie aufgehört. Weiß ich. Keine, oder hat keine Lust mehr gehabt oder ich weiß.
Ja, wahrscheinlich war es einfach schwierig genug, das Buch zu drucken.
Wahrscheinlich hat er gesagt, nee, komm, jetzt auch noch Printversion fürs Internet, ey, lass mich
ja
in Ruhe.
Die Leute sollen ja auch das Buch kaufen. Das
genau, ist, richtig, die Leute sollen nicht die Webseite ausdrucken, ja. Ja, genau. So gesehen halt, ja, waren das so, wie gesagt, ein paar Beispiele, die ich mir so rausgesucht habe und wirklich hervorgestochen ist, dass halt diese Gemeinde Schönefeld und wo er dann mich so ein bisschen überrascht war, war Five Simple Steps halt. Also kann man mal sehen, halt wie unterschiedlich auch, wenn man mit einem Framework arbeitet wie YAML, wie unterschiedlich Druckversionen ausfallen können. Also gerade Hauptbahnhof Wien, warum die das, wie gesagt, mit 500 Pixel Breite festbetoniert haben, I know, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also finde ich irgendwie sinnlos. Macht auch keinen Sinn, weil man verschenkt einfach gut irgendwie ein Drittel vom Platz, den man hat und den man auch gut nutzen kann. Und die Schrift wirkt dadurch auch ziemlich klein schon. Und naja, okay.
Ja, ich würde fast sagen, dann müssen wir die Hörer mit diesem Rätsel quasi in die Woche entlassen. Ja. Vielleicht findet sich ja der ein oder andere, der des Rätsels Lösung weiß. Weißt du, wer die Seite gemacht hat? Also weißt du, wo die herkommt?
Hauptbahnhof Wien ist ja Österreich. Nee, keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht ins Impressum reingeschaut. Nee, leider nicht. Nein.
Ah, okay.
Ich habe mir das angeguckt.
Und da stand es nicht drin, ja. Ich würde einfach mal sagen, wenn jemand weiß, wer es gemacht hat, frage er mal nach. Also keine Ahnung. Wir werden die Beispiele auf jeden Fall verlinken in den Shownotes und dann könnt ihr selber nochmal reingucken und seht mal, wie die Unterschiede so aussehen und was man halt tatsächlich mit den einzelnen Lösungen machen kann. Die Artikel, die wir erwähnt haben, werden wir natürlich auch verlinken. Ja, falls ihr noch Anmerkungen habt, irgendwelche Best-Practice-Beispiele oder halt nette Techniken, wie man das Ganze angehen kann, dann wie immer Kommentare gerne gesehen. Und ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns, euch bei der nächsten Sendung wieder begrüßen zu dürfen.
Jo, Dankeschön.
Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de.